SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR Bestenliste an den unterschiedlichsten Orten statt. Aber aufgrund der Corona-Pandemie dürfen öffentliche Veranstaltungen mit Publikum derzeit immer noch nicht durchgeführt werden. Wir haben also auch das Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai erneut in Hörfunkstudios verlegt. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zugeschaltet aus Berlin Wiebke Poromka, deren Rezensionen unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen sind. Hallo Frau Poromka.
Ich grüße Sie und freue mich auf die Diskussion.
Aus Wien hören wir Daniela Striegel, die unter anderem für die österreichische Wochenzeitung Die Furche schreibt. Guten Tag, Frau Striegel.
Guten Tag.
Und in Frankfurt sitzt Christoph Schröder, dessen Besprechungen unter anderem im Deutschlandfunk zu hören sind. Hallo Herr Schröder.
Ja, guten Tag, hallo.
Aus den 4 Büchern, die wir heute vorstellen, lesen Antje Keil und Johannes Werdemann. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 9 der Bestenliste im Mai und ist ein Liebesroman. Roman d'amour heißt dann auch das Buch von Sylvie Schenk, das im Hansa Verlag erschienen ist. Es dreht sich um eine Schriftstellerin namens Charlotte Moir, die vor Jahrzehnten eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte und die aus dem Stoff einen Roman geschrieben hat. Jetzt soll sie für das Buch einen Literaturpreis erhalten und vor der Preisverleihung wird die Autorin von einer neugierigen Journalistin befragt. Daniela Striegel, was interessiert die junge Frau und in welcher Weise prägt diese dialogische Grundkonstellation den Aufbau dieses Roman d'amour?
Diese Journalistin ist eigentlich gar keine richtige Journalistin, das wird gleich am Anfang vorweggenommen. Und der Aufbau wird dadurch geprägt, dass die Frau eigentlich alles in Frage stellt. Einerseits, aber andererseits offensichtlich private, sehr emotionale Beweggründe hat, sich für den Stoff, also für diese Liebesgeschichte zu interessieren. Und dadurch wird die ganze Struktur auch lebendiger, weil die Geschichte wird einerseits in Häppchen nacherzählt, aber es wird eben auch klar, was die reale Grundlage, die autobiografische Grundlage für diese Geschichte war. Und dadurch kommt es zu mehreren Verschachtelungen, dass eben hier eine Schriftstellerin als fiktive Schriftstellerin eingeführt wird, die von einer realen Schriftstellerin gestaltet wird. Also es ist eigentlich eine dreifache Verwirrung und diese Verwirrung bezieht sich dann eben auch auf die Figuren. Man muss immer wieder nachlesen, sind wir jetzt in der eigentlichen realen Geschichte oder sind wir im Roman?
Charlotte Moir hält ihren Text, den wir auch mitlesen in dem Roman d'amour, eigentlich gar nicht für ein bahnbrechendes Werk, aber sie scheint mit dieser Haltung auch ein wenig zu kokettieren. Wie das auch die folgende Passage aus dem Roman d'amour von Sylvie Schenk deutlich macht. Es liest Antje Keil.
Was hatte ich denn riskiert? Ich wusste es nicht. Mein Verleger auch nicht. Vielleicht, sagte mein Lektor, empfindet man ihren Stil als mutig. Sein Lächeln war zu wohlwollend. Ich hatte einen klassischen Liebesroman geschrieben. Kein avantgardistisches Werk, keinen gewagten Porno. Es war eine einfache Liebesgeschichte, die zum Teil auf der grünen Insel Irland spielte. Es werden jeden Tag Liebesromane verfasst und veröffentlicht, gelesen, kritisiert, ignoriert und zermahlen. Aber lieber wollte ich diesen Preis annehmen, um so zu verhindern, dass mein Buch bald eingestampft, mein Leben makuliert würde. Deshalb war ich da. Ich hatte die Geschichte eines Mannes, Lev, eines Lehrers zwischen zwei Frauen erzählt. Eher deprimierend, da sie dramatisch mit dem Suizid, oder besser Suizidversuch, einer der Frauen endete, der Versagerin Clara, einer ehemaligen Schuldirektorin. Ob der Selbstmord erfolgreich begangen wurde, hatte ich auf Bitten meines Lektors offen gelassen. Die Leserin brauche Hoffnung, sie dürfe sich das Ende selbst zusammenstricken, mit Clara zittern, sie anschwimmen und per Achselschleppgriff zur Küste zurückziehen. Ich hatte nicht lange an diesem Buch gearbeitet. Ohne mein Wissen hatte sich der Text in mir zusammengepresst. Und als ich beim Aufräumen meines Arbeitszimmers einen Schuhkarton mit alten Notizen umstieß und die Erinnerung an eine Reise in Irland mir einen Stich versetzte, erlag ich der Versuchung, längst verblasste Liebeserfahrungen aufleben zu lassen und literarisch auszubeuten. Es war dann, als hätte ich ein Stück Faden gefasst und nicht mehr aufgehört, daran zu ziehen, bis ein ganz alter Mantel aufgetrennt war. und er war flott wieder neu gestrickt worden. Ich schickte meine Protagonisten Lev und Clara nach Irland. Ich schickte Lev zu seiner Frau Marie zurück. Ich schickte Clara ins Meer. So einfach war das. Ich brauche manchmal Jahrzehnte, um die Bedeutung, die Komik und die Tragik der Geschichte zu erfassen, wenn sie zu mir gehört. Nach dieser langen Inkubationszeit tritt das Geschehene hervor und wird mit erfundenen Elementen bardiert. Erst dann sprudeln, wimmeln und drängen die Worte. Dieses Mal rochen sie nach Salz, nach Algen, nach angeschwemmtem Holz, nach Torf und nach Körpersäften.
Antje Keil las aus dem Roman d'Amour von Sylvie Schenk, der im Hansa Verlag erschienen ist und der auf Platz 9 der SWR-Bestenliste im Mai steht. Christoph Schröder, in dem Roman heißt es an einer markanten Stelle, dieser Mann, der seine Frau betrog und anlog, schien mir der ehrlichste Mensch, den ich kannte. Der Roman d'Amour ist also zunächst einmal ein Ehebruchroman. Was aber erzählt dieses Buch Neues über dieses nahezu klassische Thema?
Er erzählt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Neues. Das Raffinierte daran ist tatsächlich die Form. Es gibt ein Zitat in dem Buch, das Leben hat drei Dimensionen, sinngemäß das unmittelbar Erlebte, die Erinnerung daran und das Fantasierte. Und das Raffinierte an diesem Buch ist, dass diese drei Ebenen immer wieder, wie Daniela Striegel es schon gesagt hat, ineinander verschmelzen, sich gegenseitig ablösen, sodass man am Ende nicht genau weiß, was ist jetzt das Erlebte, was ist Erinnerung und was ist fantasiert. Im Gegenzug dazu muss ich sagen, das wäre schon so ein kleiner Einwand gegen das Buch, das, was erzählt wird, ich tatsächlich ein wenig uninteressanter finde als das, wie es erzählt wird.
Vielleicht ist das auch ein Thema, was wir gleich noch etwas näher besprechen werden. Wir haben es gesagt, die Autorin spielt in dem Buch ständig mit den Erzählebenen, mit der Nähe, aber auch mit der Differenz von Romanfiguren zu ihrem gleichwohl fiktiven Vorbild. Wiebke Poromka, geht dieses Spiel literarisch auf?
Für mich geht es wahnsinnig gut auf. Ich finde es einen unglaublich witzigen Roman. Und dieser Witz besteht vor allen Dingen darin, dass ja mit so einer prototypischen Situation gespielt wird. Diese Schriftstellerin ist eben zu so einem mittelmäßigen Literaturpreis geladen, trifft im Hotel in der Lobby auf eine Journalistin, die sie noch interviewen will. Und wir als LeserInnen finden diese Journalistin erstmal ziemlich dämlich. Man kriegt so beschrieben, dass sie so ein bisschen nervös ist, sich noch den Lippenstift nachzieht. Also man denkt so, oh, eine Provinzjournalistin hat jetzt eine große, schwierige Aufgabe. Und dann stellt die auch noch im Grunde die dämlichsten Fragen, von denen wir ja alle schon spätestens seit der Oberstufe wissen, das tut man nicht, man verwechselt nicht die Figur mit der Autorin. Und sie macht das aber permanent und die Autorin, also die Charlotte, weist sie dann auch immer wieder darauf hin. Und dann so ganz langsam merkt man, das ist gar nicht unbedingt ein Verwechseln, sondern diese Journalistin, die treibt die Autorin vor sich her, indem sie dann beispielsweise diese Autoren auch immer wieder Passagen aus ihrem Roman vorlesen lässt, angeblich, weil sie das für ihr Radio-Feature braucht. Aber das hat wirklich was Diabolisches, weil sie lässt sie beispielsweise eine Passage vorlesen darüber, wie sie wartet und sich sehnt nach ihrem Liebhaber. Und dann sagt die Journalistin so, ah, das war ein bisschen zu leise, bitte nochmal ein bisschen lauter. Und übrigens hätte da nicht vielleicht auch mal das schlechte Gewissen auch eine Rolle spielen sollen. Und das kriegt für mich wirklich eine große Komik. Und gerade dadurch, dass eben, da würde ich Ihnen, Christoph Schröder, vollkommen zustimmen, es wird über das Thema Ehebruch nicht wahnsinnig Neues erzählt. Aber wie damit umgegangen wird, ja, das hat mir großen Spaß gemacht bei der Lektüre.
Naja, die Liebe wird schon ernst genommen in dem Buch. Es heißt an einer Stelle über die Liebe und die Sinne und die Bejahung der eigenen Existenz durch Verschmelzung. Das wird kommentiert von dieser angeblich realen Schriftstellerin und die sagt dann, das ist die reinste Quelle des Glücks. Und da kommentiert sie sich dann selbst und da zeigt sich wieder das Raffinement des Textes. Nämlich sie sagt, sie ist ja Französin, so wie die Sylvie Schenk. Und sie neigt, sagt sie, manchmal zum Klischee, weil sie erst als Erwachsene diese Sprache gelernt hat. Und dann heißt es, für mich sind alle Wörter noch frisch. Mhm. Und die Sprache des Textes ist manchmal gar nicht so überraschend. Und trotzdem ist es die Erzählweise, wie Wiebke Poromka schon gesagt hat, die das Ganze so besonders macht. Der Röntgenblick wird auf alles gerichtet und nämlich auf jede Ebene. Und die Verwechslung passiert übrigens auch der Autorin. Denn an einer Stelle, wo es eindeutig Ludo heißen müsste, steht Lev, also hat auch das Lektorat übersehen, weil man immer wieder umdenken muss. Und es hat auch was Unheimliches. Also es ist komisch, aber dieser Preis, man weiß gar nicht, wird der wirklich verliehen? Ist das nicht nur eine Einbildung auf dieser Nordseeinsel? Da ist eigentlich niemand, es ist ein Sturm, es gibt kein Publikum, es kommt dann vielleicht doch. Und vor allem gibt es am Schluss noch einen Hinweis auf eine Identitätsverwirrung. Man muss eigentlich dann den Roman von Anfang an noch einmal lesen. Und da wird auch klar, die Rolle, die diese Journalistin spielt, ist eine wirklich zwiespältige und ambivalente. Und es geht dann natürlich auch um einen Lebensentwurf und Selbstbetrug und Verlust. Also es sind ziemlich viele schwere Themen, die auf engstem Raum sehr leichthändig behandelt werden.
Ach, also ich finde das, was Daniela Striegel gerade gesagt hat, nämlich diese Stelle mit der deutschen Sprache, die man erst als Erwachsene gelernt hat, das ist, glaube ich, eines der zentralen Zitate dieses Textes überhaupt. Und es ist das dritte Buch von Sylvie Schenk innerhalb von 5 Jahren, schmale Romane. Ich habe sie alle sehr gerne gelesen, aber alle eint etwas, und da muss ich dann doch vielleicht auch dabei bleiben, nämlich, dass ich wenige Bücher gelesen habe in den letzten Jahren, in denen das wahnsinnig Gelungene und das sprachlich so Misslungene so dicht beieinander stehen wie bei ihr. Da sind Stilblüten drin, die sind schon vom Feinsten. Und man kann das natürlich entschuldigen damit, dass man sagt, das soll auch eine gewisse Komik erzeugen. Aber wenn ich so Sätze lese wie "Ich taumelte vor Einsamkeit und landete immer wieder in seinen Armen, beschämt von so vielen Zwiespälten, mein Innenleben glich dem dunklen Chaos eines vulkanischen Gebirges", da muss ich also dann schon wirklich sehr, sehr, sehr ironiebereit sein, um das als Absicht und als Kalkül lesen zu können. Und dann gibt es wieder ganz, ganz tolle Stellen, und insgesamt trägt die Konstruktion diesen Roman, aber wie diese Liebesgeschichten, wie diese Gefühle manchmal beschrieben werden, finde ich hin und wieder doch fragwürdig, obwohl ich das Buch insgesamt wirklich sehr gerne gelesen habe.
Frau Striegel, Gegenrede.
Ja, Gegenrede. Ich kenne das Werk von Sylvie Schenk eigentlich schon ziemlich lange. Und sie hat immer, schon in ihrem früheren Verlag, hat sie immer wieder eigentlich so banale Geschichten erzählt. Und manchmal auch mit so banalen sprachlichen Ausrutschern. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich trotzdem so fasziniert davon bin.
Ja.
Es schwankt, und es ist aber immer etwas, was einen angeht. Und es sind immer wieder geniale Stellen drinnen. Also ich glaube, dass das einfach ihre persönliche Art ist, mit der deutschen Sprache umzugehen. Vielleicht manchmal auch vom Weg abzukommen. Aber sie hat eben immer was zu sagen, und sie ist unglaublich klug und witzig. Und das rettet auch Stellen, die man vielleicht mit Fug und Recht kritisieren kann.
Ja, genau. Das geht mir ganz genau. Also ich will das auch immer lesen.
Also, ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort zum Roman d'Amour von Sylvie Schenk. Ein Liebesroman, und noch viel mehr, erschienen ist das Buch im Hansa Verlag, und es steht auf Platz 9 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen. Es ist der neue Roman von Judith Herrmann, trägt den Titel "Daheim", ist bei S. Fischer erschienen und steht auf Platz 7 der aktuellen Bestenliste. Bekannt geworden ist die 1970 in Berlin geborene Judith Herrmann mit dem Erzählband "Sommerhaus später", der 1996 erschien und der in gewisser Weise auch stilprägend war für eine ganze Reihe von Büchern mit Kurzgeschichten. Mit "Daheim", der Titel legt es nahe, erzählt Herrmann die Geschichte eines Aufbruchs in ein neues Zuhause. Zunächst aber schaut die Ich-Erzählerin zurück auf ihr Leben vor 30 Jahren. Daniela Striegel, was erfahren wir denn über den damaligen Alltag der Figur?
Also damals hat diese Erzählerin in einer Zigarettenfabrik gearbeitet, als Arbeiterin, und hat sich in einer großen Hitzewelle eigentlich mit nichts anderem beschäftigt als mit Arbeiten und auf dem Balkon Zigaretten rauchen. Und da hat sie aber dann ein seltsames Erlebnis aus diesem Alltag herausgerissen, aber das erinnert sie sich. Es begegnet ihr ein alter Mann, der sie engagieren möchte für seine Zauberkunststücke. Und da ist sie eigentlich an der Schwelle zu einer Weltreise, aber zu der kommt es nicht.
Ja, und das Erstaunliche ist, dass die Angesprochene diesen Zauberer und dessen Frau in einem karg möblierten Bungalow besucht, um diesen alten Trick mit der zersägten Frau zu proben. Man mag es kaum glauben, und genau diese Stelle hören wir uns jetzt mal an. Aus Judith Herrmanns Roman "Daheim" liest Antje Keil.
Er sagte: "Wissen Sie, wir würden auf ein Schiff gehen. Zusammen. Wir drei. Meine Frau und ich und Sie. Auf ein Kreuzfahrtschiff. MS Aurora. Sie bekommen eine Außenkabine. Sie können am Bullauge stehen und mit Meeresblick rauchen. Wir machen 3 Vorstellungen in der Woche. Das Schiff fährt nach Singapur und zurück. Ein Vierteljahr lang. Wie klingt das für Sie? Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich sah mich im Wohnzimmer um. Das Zimmer war leer. Es gab nichts Persönliches. Nichts, was mir etwas über diese Leute erzählt hätte. Keine Fotos an der Wand, kein Nippes auf der Anrichte, nur die Stühle, auf denen wir saßen, und diese Kiste. Sie war ein wenig abgeschabt, mit blauem Lackpapier und silbernen Sternchen beklebt. In der Mitte war ein Spalt. An ihrem linken Ende eine, am rechten 2 Öffnungen. Das war alles. Die ganze Situation ist 30 Jahre her, aber auch vor 30 Jahren war diese Kiste schon lächerlich gewesen. Der alte Mann sah zu, wie ich die Kiste ansah. Er sagte, sind Sie soweit? Haben Sie noch Durst? Ich sagte, ich bin soweit. Ich würde es gerne hinter mich bringen. Er sagte, wunderbar, wir fangen sofort an, jetzt gleich. Er stand auf und stellte seinen Stuhl neben die Kiste. Er sagte, in der Vorstellung gibt es eine Treppe, eine richtige kleine Paradetreppe. Sie steigen darauf, ich klappe die Kiste auf, Sie klettern rein. Ich zog mir die Flipflops aus und stieg barfuß auf den Stuhl. Er sagte, Sie müssen keine Angst haben. Ich sagte, ich habe keine Angst. Wovor? Er klappte die Kiste auf, darin lag eine ordentlich gefaltete Decke. Am einen Ende ein zerknautschtes Kissen, am anderen steckten die Attrappen von 2 Füßen in schwarzen Lackschuhen. Er zeigte erst auf das Kissen, dann auf die Attrappen. Hier ist natürlich vorne, das ist hinten. Sie legen sich hin, stecken den Kopf durch die Öffnung, ihr hübscher Kopf bleibt draußen. Sie schieben mit den Füßen die Attrappen raus, wackeln ein bisschen damit, dann schließe ich die Kiste, sie ziehen die Beine an, bis sie nur noch zur Hälfte drinstecken. Okay? Er unterbrach sich. Er war sich nicht sicher, ob ich ihn verstanden hatte. Ich sagte, alles klar, weiter. Er sagte, Sie ziehen die Beine am besten seitlich an. Es ist eng. Ich bitte um Entschuldigung. Es wird nicht lange dauern. Ich zersäge sie. Ich zaubere. Er errötete. Es war eine feine und stolze Röte. Ich befreie sie wieder. Das ist alles. Ich stieg in die Kiste, legte mich hin und schob den Kopf durch die Öffnung. Das zerknautschte Kissen war erstaunlich bequem. Wer hatte darauf gelegen? Ich schob mit den Füßen die Attrappen aus der Kiste raus. Er klappte die Kiste zu. Ich zog die Beine an und riss mir einen Splitter ins Knie. Die Kiste wackelte, mir war heiß. Seine Frau beobachtete uns genau. Sie blinzelte wie ein Rabe.
Antje Keil las aus dem Roman Daheim von Judith Herrmann, der bei S. Fischer erschienen ist und auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai steht. Wiebke Poromka, das Erlebnis in der Zauberkiste wird die Erzählerin ja ein Leben lang verfolgen. Die Kiste ist eine zentrale Metapher in dem Roman. Auf welcher Weise ist denn das vermeintliche und tatsächliche Zersägen, das Verlassen der Kiste, der erzählerische Motor für dieses Buch?
Naja, es geht ja in diesem Buch vor allen Dingen darum, dass eine Frau, nachdem im Grunde ihr Lebensdreieck zerbricht, die erwachsene Tochter zieht aus und geht dann auf eine Schiffsreise. Wir wissen nicht ganz genau, wohin. Und die Erzählerin trennt sich daraufhin auch von ihrem Mann. Und sie zieht dann in ein Haus, ein kleines, ein ganz einfaches an der Nordsee und probiert da im Grunde ja ihr Leben neu zu kalibrieren. Wenn man es jetzt so ein bisschen beinahe esoterisch sagt, probiert sie wieder zu sich selbst zu finden, eine Frau zu werden, die eben selbstbestimmt ist und nicht mehr abhängt von diesen anderen beiden Menschen, mit denen sie die letzten, ja gut, 2 Jahrzehnte verbracht hat.
Vielleicht bleiben wir bei einem dieser Menschen, Christoph Schröder, denn eine zentrale Figur in dem Roman ist Otis, der Mann, den die Erzählerin heiratet. Wiebke Poromka hat es gerade gesagt, mit ihm eine Tochter großzieht und dann sich wieder von ihm trennt. Otis bleibt aber immer präsent. Was ist das für ein Typ und was verbindet bzw. trennt das ehemalige Paar?
Ja, Otis bleibt präsent dahingehend, dass die beiden sich weiterhin Briefe schreiben, die dann auch zunehmend Gewicht bekommen für die Romanhandlung. Insofern, dass wir uns fragen, was stimmt eigentlich von dem, was uns erzählt wird und was nicht. Und Otis ist ein sehr merkwürdiger Mensch, der einem nicht unbedingt angenehm wird aus den Schilderungen der Erzählerin. So ein Typ, der so etwas ein bisschen hat, von einem Prepper, der Sachen hortet in seiner Wohnung, der auch im Internet sehr viel unterwegs ist und Verschwörungstheorien möglicherweise anhängt. Also jemand, der so ein bisschen sich verloren zu haben scheint in so Theorien. Und es ist jemand, der, heißt es an einer Stelle, immer auf das Schlechteste vorbereitet war im Leben. Und ich glaube, das ist dann möglicherweise auch ein Anstoß dafür gewesen, ihn hinter sich zu lassen. So wie die Tochter, die dieses Paar hinter sich gelassen hat, wie Promka es schon beschrieben hat, so lässt dann vielleicht die Frau auch ihren Mann hinter sich, um neu anzufangen. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass dieser Mann eine ungeheure Negativität ausstrahlt, jedenfalls im Bewusstsein der Erzählerin. Und ein anderes haben wir ja hier im Roman nicht.
Und er hat ein schrecklich gutes Gedächtnis. Er korrigiert sogar die Erinnerungen der Erzählerin. Die Geschichte entwickelt sich ja dann bald zu einem, sagen wir mal, Porträt der ländlichen Küstenprovinz. Wiebke Promka hat das ja auch schon angedeutet. Frau Striegel, die Erzählerin hat sich dann hinterm Deich in der Nähe eines Hafenortes niedergelassen. Wie gestalten sich denn die Beziehungen zur heimischen Bevölkerung?
Ja, das Buch ist als eine Anzahl von Spiegelungen angelegt. Also wir haben es wieder mit einem raffinierten Aufbau zu tun. Die Beziehungen gestalten sich über den Bruder der Erzählerin, der dort ein Lokal betreibt und in diesem Lokal aber eigentlich fehl am Platz ist, weil er sich gerade frisch verliebt hat in eine junge Frau, die Nike heißt, also nach der Göttin des Sieges, aber eigentlich eine totale Loserin ist. Das sieht aber der Bruder nicht. Und dann gibt es als Spiegelung ein anderes Geschwisterpaar, nämlich Arild, das ist ein Bauer, ein Großschweinezüchter, der in der Nachbarschaft seinen Hof hat. Und da gibt es noch dessen Schwester Mimi, mit der freundet sich die Erzählerin an. Und über diese Mimi, die positive Figur schlechthin ist, die auch Künstlerin ist, über diese Mimik findet sie, glaube ich, einiges über sich selbst heraus. Und ein Stichwort, um das es öfter geht in diesem Text, ist Wehrhaftigkeit. Also es geht auch um die Geschichte einer Nixe. Wir sind ja am Meer, wir sind schon wieder am Meer. Und die Nixe, der übel mitgespielt wird von Männern, die ist so der Mythos, der Hintergrund der Geschichte, die hier erzählt wird. Man bekommt das aber so kleinweise mit, also diese Gefahren der stilistischen Ausschweifung, denen setzt sich Judith Herrmann auch überhaupt nicht aus. Es gibt einmal einen Satz, der, glaube ich, das Problem beschreibt. Wir sind zufällig zusammen, alleine auf einem fremden Planeten. Also es geht um Einsamkeit und das wird nicht an die große Glocke gehängt, das wird nicht auf die Tube gedrückt. Es wird gezeigt, dass auch auf dem Land natürlich die Leute für sich leben und aneinander vorbeileben und dass dort keine Heilung zu finden ist. Das Landleben wird aber auch nicht dämonisiert.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, Frau Striegel. Judith Herrmanns Sprache, so scheint es, ist so karg wie die Landschaft, die für die Erzählerin ein neues Daheim wird. Die Dramaturgie ist aber alles andere als schlicht. Herrmann, so könnte man jetzt sagen, passend zu der Sprachwelt, zaubert da ja auf den knapp 190 Seiten mit einigen Erzählebenen. Was trägt denn da zum Gelingen des Romans bei, Frau Promka?
Na, in allererster Hinsicht ist das jetzt mal jenseits von der Dramaturgie doch die Sprache. Ich glaube, über die müssen wir uns nochmal so ein bisschen austauschen. Daniela Striegel hat ja eben gesagt, dass die eben nicht ausschweifend ist. Und ich finde es wirklich ganz, ganz erstaunlich. Das ist ja im Grunde eine ganz zurückgenommene Sprache, eine ganz lakonische, aber eine, die eine unglaubliche Atmosphäre zu erzeugen vermag. Also wirklich einen Sog, der das Ganze auch spannend macht, weil das ist ja nicht so, dass die Erzählerin da in eine Idylle kommt, sondern das ist eine Einsamkeit, die durchaus auch etwas Bedrohliches hat. Gleich in einer der ersten Nächte wird die Tür aufgedrückt. Ihre Nachbarin sagt dann, das sei der Wind gewesen und das mache auch nichts, dass diese Tür abgeschlossen sei. So dass man gar nicht genau weiß, ist jetzt die Erzählerin in eine Freiheit gekommen oder ist sie vielleicht doch wieder eingesperrt? Sie sperrt sich dann nämlich selbst nochmal ein, indem sie einen Riegel vorschiebt vor ihre Schlafzimmertür. Und da sind wir auch schon wieder bei diesem Motiv der Kästen oder der Truhen, die diesen Roman bestimmen. Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen quasi auch wie so ein zauberisches Prinzip, dass immer wieder diese Kästen auftauchen. Es gibt dann eine Marderfalle, die die Autorin aufbauen lässt von dem Bruder ihrer Nachbarin, weil sie das Gefühl hat, irgendwas huscht da auf ihrem Haus rum und bedroht sie vielleicht. Dann gibt es eine ganz bedrohliche, bedrückende Erzählung über diese junge Freundin, gespielen des Bruders der Erzählerin, die offenbar in ihrer Kindheit von der Mutter in eine Art Käfigkiste gesperrt worden ist und sozusagen dieses Trauma mit sich herumträgt. Und diese ganzen Schachteln, Kisten, durch die Schicksale geformt werden, das ist, glaube ich, das Konstruktionsprinzip dieses Romans, das aber mit so einer Dezenz eingearbeitet worden ist in den Text, dass man es lesen kann, aber auch nicht mitlesen muss. Also man befindet sich nicht auch in so einer Kiste, wenn man diesen Roman liest.
Ich würde daran sehr gerne anschließen, weil ich das auch so wichtig finde für dieses Buch. Also mein persönlicher Eintritt in den Literaturbetrieb fiel zusammen mit der Veröffentlichung von Sommerhaus später. Das heißt, für mich und ich glaube für viele andere Leserinnen und Leser auch, ist Judith Herrmann so umstellt, und dafür kann sie überhaupt nichts, mit dieser etwas mythischen Aura. Es werden immer Erwartungen an sie herangetragen, die sie selbst gar nicht erfüllen will, aber wenn sie enttäuscht werden, wird sie dafür verantwortlich gemacht. Das ist mit den letzten Büchern sehr oft passiert. Ja. Und sie macht es uns unglaublich einfach mit diesem Buch, uns von diesen Erwartungen frei zu machen, weil man so gut reinkommt, weil das so raffiniert gemacht ist, dass man unmerklich da durch einen Parcours geführt wird und immer wieder in eine Falltür reinguckt und vielleicht auch reinfällt oder auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Floskeln wie es ist wahnsinnig wichtig, das, was nicht erzählt wird, dass das alles auf dieses Buch auf ganz großartige Weise zutrifft. Also ich glaube, noch nie war in einem Buch von Judith Herrmann diese elegische Stimmung weniger Selbstzweck, sondern ganz eng verknüpft mit der Psychologie und auch der Biografie der Figuren wie in diesem Buch. Und das klingt vielleicht etwas altväterlich, aber ich finde, das ist ein unglaublich reifes Buch.
Also ich merke schon, die Runde ist sich einig. Das Ganze steuert dann noch auf ein furioses Finale zu. Wir werden das nicht verraten, das muss man selber lesen. Der Roman Daheim von Judith Herrmann steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai und ich vermute, er wird noch weiter steigen. Für den Preis der Leipziger Buchmesse ist er jedenfalls auch nominiert. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 4 und damit zu der 1979 in Bukarest geborenen Schriftstellerin Dana Grigorcia, die seit vielen Jahren in Zürich lebt und auch auf Deutsch schreibt. In ihrem neuen Roman Die nicht sterben reist sie aber gleichwohl in ihre rumänische Heimat, um eine weltberühmte und kurioserweise doch nicht ganz so bekannte Nationallegende von den Toten auferstehen zu lassen. Christoph Schröder, die Erzählerin besucht die großbürgerliche Tante Margot im Ferienort ihrer Kindheit in der Nähe von Transsilvanien und damit ahnen wir schon, worum es gehen könnte. Aber vielleicht bleiben wir zunächst in diesem merkwürdigen Ort. Wie wird das Städtchen beschrieben, das ja eine recht wechselvolle Geschichte hinter sich hat?
Ja, also dieser Ort heißt B in der Walachei am Fuß der Karpaten und die Erzählerin hat in Paris ein Kunststudium absolviert, hat sich als Malerin, als Künstlerin ausbilden lassen und kehrt eben zurück in diese Villa, in diesem Dorf B. Und das ist eine sehr schöne Passage, wie zu Beginn diese Villa eingeführt wird. Denn diese Villa gehörte ursprünglich mal der Familie und dieser Großtante Margot, die nur Mamagot genannt wird, und wurde in der Ceausescu-Diktatur dann enteignet. Und sie haben aber ihre Sommerferien immer dort verbracht. Und wenn die Familie dort angereist ist, wurde erstmal umgeräumt. Das heißt, der ganze kommunistische Plunder wurde in den Keller geräumt und verbannt. Und es wurde neu eingerichtet für die Ferienzeit. Und jetzt eben in der Gegenwart, in der das Buch spielt, ich glaube, es ist einige Jahre zurückdatiert, jetzt gehört diese Villa eben Margot und diese ganze Gesellschaft hat so etwas in diesem Dorf, so eine Dekadenz, einen Hauch von besserer Gesellschaft, die aber auch nicht frei sind sozusagen von den Rückfällen in Vergangenheit, in Ideologie und die auch komplett eingesponnen sind dort in dieser Atmosphäre. Und das ist sehr schön gemacht in diesem Buch, wie diese Atmosphäre aufgebaut und dann auch immer wieder konterkariert wird durch verschiedene literarische Elemente und Showeinlagen, wie man es vielleicht auch nennen kann.
Ja, zu den Showeinlagen kommen wir auch gleich. Wir ahnen es schon, der Titel verrät es ja auch, die nicht sterben. Unheimlich ist der Ort, aber nicht nur wegen der Untoten, die durch das Städtchen geistern, sondern auch wegen der ganz realen Person. Trotzdem geschehen da bald merkwürdige Dinge, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Antje Keil vorträgt.
Den Schrei, von dem später die Rede sein sollte, jenen blutgefrierenden Schrei, hörte ich schon in der ersten Nacht. Als ich im Bett aufschrak, war es aber vollkommen still. Obschon im Nachhinein Margot und unsere Gäste behaupten sollten, sie seien ebenfalls wach geworden und hätten hinausgeschaut. Der Schatten des Zaunes und auch die Tannen standen reglos. Und auf allem lag eine Schwere, als würde das Mondlicht alles erdrücken. Unsere Blumen, den zerfurchten Asphalt, die wilden Sträucher am Wegesrand und alle Nachbarhäuser mit den weißen Bauruinen im Garten. Ich stand am offenen Fenster und schaute hinaus, suchend nach dem, was ich aufdrängen wollte. Ich meinte, im hellen Mondlicht jeden Stiel und jeden Halm erkennen zu können. Und auch die Ritze, die ich als Kind ins Holztor geschnitzt hatte. Und allmählich drang dieses Kratzgeräusch zu mir. Vielleicht auch ein Echo dessen. Und ich horchte. Komm jetzt, sagte ich. Komm heraus, damit ich dich sehe. Es blieb still. Nur von jenseits des Waldes rauschte der Fluss. Ein endlos Vorbeiziehen der Stille. Schnell drehte ich den Kopf, damit ich es noch sehen konnte. Es zog sich zurück, hinter meinem Blick, und blieb auf der Lauer. Wenn ich es nur sehen würde, hätte ich vielleicht weniger Angst. Ich drehte wieder den Kopf. Es sollte sich nicht mehr ungesehen herumschleichen. Komm jetzt, komm! Und dann sah ich es, unverhofft, als ich mich über den Fenstersims beugte, um die Fensterläden zu schließen. Es huschte an mir vorbei, vom Dach her, eine Kreatur, menschenähnlich, die auf allen Vieren die Hausmauer hinunterkletterte, den Kopf nach unten, wie eine Eidechse. Es war in Schwarz gekleidet, so dass ich unweigerlich auf die weißen Hände schaute, lange, blasse Finger, klauenhaft verbogen. Ich schlug mit der flachen Hand gegen das Fensterglas, und als es sich umdrehte, erkannte ich es. Du? Es schaute mich direkt an, herausfordernd. Und ich rief laut, pscht, um es zu verjagen wie ein Tier. Aber es blieb kurz noch an der Hausmauer haften, sah mich an und verzog das Gesicht zu einem wollüstigen Lächeln. Es machte den Anschein, als würde es mich anspringen wollen. Dann zog es aber mit einer windenden Körperbewegung hinab, und wie mir schien, durch eine kleine Bodenritze davon. Hoch oben, unter dem Dach, brannte unsere gelbe Wachslampe. Anders als sonst flogen keine Nachtfalter herum. Nichts regte sich. Alles war wieder still. Ich schloss das Fenster geräuschvoll, stand aber noch eine Weile davor. Nur sah ich in der spiegelnden Scheibe nicht mehr hinaus, sondern sah mich selbst. Wie ich, das Zimmer im Rücken, die Hände im Schoß dasaß und mir alles Unmögliche zusammenfantasierte.
Antje Keil las aus Dana Grigorczas Roman Die nicht sterben, der im Penguin Verlag erschienen ist und auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai steht. Dubiose Figuren klettern also die Hausmauern herunter, dann wird eine gepfählte Leiche in der Familiengruft gefunden, wo auch das Grabmal einer für Rumänien historisch relevanten Figur vermutet wird, nämlich das von Fürst Vlad III., der im 15. Jahrhundert in Transsilvanien sein Unwesen trieb. Als Mitglied eines aristokratischen Drachenordens, den Beinamen Draculea trägt und der im Volksmund der Pfähler genannt wird. Und ich gebe zu, dass alles hatte ich auch nicht mehr parat, habe es aber in diesem Roman gelernt. Wiebke Poromka, welche Rolle spielt denn diese auch in der Literatur immer wieder mythisch aufgeladene Figur nun plötzlich für den etwas heruntergekommenen Ferienort der Erzählerin?
Ja, auf mehreren Ebenen eine Rolle. Auf der vordergründigen erstmal, dass man denkt, man könnte daraus ja eine ganz fabelhafte Touristenattraktion machen. Das denken sich sozusagen die neuen politischen Machthaber dort, die sich natürlich von den vor 89 jetzt nicht so wesentlich unterscheiden. Und da wird auch wiederum diese Malerin, die Erzählerin eingebunden, die malt dann nämlich Porträts von Touristen, die möglichst Dracula ähnlich sein sollen, also verwandelt all jene, die dahin pilgern, um so ein bisschen Grusel abzugreifen, in Dracula-Gestalten. Und zugleich haben wir, glaube ich, eben an dieser Passage schon gehört, geht es nicht nur um diese tatsächliche oder mythische Figur. Vlad der Fehler heißt ja so, weil er in einer im Grunde großen, wirklich in Anführungszeichen, Aufräum- und Ordnungsschaffaktion all jene fällt, also sie grausam foltert, um sie zu guten Bürgern, Staatsbürgern unter seiner Regentschaft zu erziehen. Und das ist im Grunde, wenn diese Dracula-Gestalten hier auftauchen in diesem Roman, ist das natürlich ein Bild für einerseits die immer noch brüchige, unverarbeitete Vergangenheit, also für die Gespenster der Vergangenheit. Nicht zuletzt wurde Ceausescu selbst ja auch immer wieder als Blutsauger beschrieben und mit Dracula gleichgesetzt. Aber zugleich ist es natürlich auch ein Bild für die Bewegungen, die man eben jetzt in der politischen Landschaft Osteuropas, Rumäniens feststellen kann, dass da nämlich wieder so eine Sehnsucht kommt, eine ganz fatale, von Menschen eben nach so einer vermeintlich auch wieder in Anführungszeichen starken Hand.
Dana Grigorczyk wendet also die alte Geschichte von dem blutrünstigen Fehler auf doppelte Weise. Zum einen wird sie, Sie haben es gerade gesagt, zur politischen Projektionsfläche für die korrupte Elite des Ortes. Zum anderen erzählt Grigorczyk dann aber tatsächlich auch eine Vampir-Story. Daniela Striegel, gelingt es der Autorin, diese Erzählfäden zu verbinden?
Naja, vielleicht gelingt es ihr, sie zu verbinden, aber es gelingt ihr vielleicht nicht unbedingt, alle Leser damit zu fesseln.
Also sie zum Beispiel nicht, offenbar.
Mich zum Beispiel nicht. Ich komme nicht umhin, die Unheimlichkeit dieses nächtlichen Besuchs mit der Unheimlichkeit des Besuchs eines Marders bei Judith Herrmann zu vergleichen. Und ich muss sagen, dass mich das wesentlich mehr beunruhigt hat. Also der Marder ist eine bedrohlichere Figur für mich als diese Dracula-Vampir-Geschichten. Ich weiß schon, also Grigorczyk hat offenbar, es ist ja auch so ein etwas verspielter, bewusst altmodischer Erzählstil, so schnörkelhaft, anekdotisch. Sie hat offenbar auch versucht, wer das mal gelesen hat, von Bram Stoker, also einen Roman des 19. Jahrhunderts hier ein bisschen zu spiegeln. Also wenn man eine böse Vermutung anstellen will, wenn ich jetzt einmal den Advocatus Diaboli spielen soll. Wenn man aus dieser Gegend stammt und man lebt in der Schweiz, dann könnte es ja sein, dass man einmal den Ratschlag bekommt, mach etwas draus. Du kommst aus Rumänien, mach doch was aus dem Dracula. Und diesen Verdacht habe ich bei dieser Geschichte, die also mit dieser grotesken Anlage spielt und sich aber nicht entscheiden kann, geht es jetzt um diese Wirklichkeitssättigung, die es in dem Roman natürlich gibt, also um den Kommunismus und um den Postkommunismus. Geht es darum, geht es um diese politischen Bilder, die natürlich auch drinnen sind, oder geht es darum, eine Gruselgeschichte zu erzählen? Und da ist dann für mich schon der Verdacht, dass das viel von Geschichtsfolklore oder sogar von Folklore hat.
Entschuldigung, ich muss zweimal gleich widersprechen. Ich glaube überhaupt nicht, dass dieser Roman unheimlich sein will oder eine Gruselgeschichte erzählen, sondern der spielt natürlich mit diesem Mythos der Gruselgeschichte und erzählt ja im Grunde, Sie haben gerade selbst das Wort verwendet, eine Groteske. Also ich finde diesen nächtlichen Besuch auch überhaupt nicht unheimlich, sondern im Grunde hochkomisch. Es wird dann ja noch komischer, insofern als sich die Erzählerin ja selbst auch noch in einen Vampir zu verwandeln scheint. Das ist das Erste. Also ich glaube, unheimlich will es auf der erzählerischen Ebene erstmal gar nicht sein, auf der Handlungsebene. Eher das, was im Hintergrund abläuft, ist natürlich unheimlich und bedrohlich, nämlich das, was innerhalb dieser Groteske über die politischen Entwicklungen hier auf kleinster Stadtebene, auf Kommunalebene erzählt wird. Und Carsten Otte, weil Sie gefragt haben, gelingt es der Erzählerin, die Fäden zusammenzuführen? So haben Sie es, glaube ich, gesagt. Und das Gegenteil macht ja der Roman. Die Erzählerin tut so, als hätte sie den Faden in der Hand und als würde sie auch uns als LeserInnen durch diese Geschichte führen. Aber was passiert ist ja, dass dieses vermeintlich konsistente Textgewebe immer mehr auffleddert. Also da gehen auch am Ende die Zeitebenen durcheinander, da geht Fantasie der Erzählerin, Angst, Traum, Wirklichkeit, das putzelt alles durcheinander. Und sie sagt auch einer Stelle dann sinngemäß, es kann gar nicht auf die richtige Reihenfolge ankommen, sondern diese Undurchsichtigkeit, dieses Labyrinthische, dieses Undurchschaubare, das ist eben, sie nennt es dann Schicksal. Und das ist, glaube ich, das Prinzip dieses Romans, dass man sich darauf einlassen muss, dass man am Ende vielleicht nicht mehr alles so ganz nachvollziehen kann.
Jetzt muss ich aber nochmal widersprechen. Also man kann immer, wenn man mit gewissen, also wenn man gewisse Elemente eines Genres einsetzt, kann man sich natürlich immer so verantworten, dass man sagt, man spielt nur damit und das ist gar nicht ernst gemeint. Aber wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie diese Pfählungen beschrieben werden, dann ist das natürlich eine ganz bewusste Drastik. Das ist nicht mehr komisch, sondern das soll drastisch sein. Andere Schilderungen sind bewusst pittoresk. Und das ist natürlich eine ganze Gattung, die hier aufgerufen wird. Und natürlich soll das auch uns irgendwie faszinieren und packen. Und es soll schon auch gruseln. Natürlich ist es so wie der Tanz der Vampire vielleicht, nur nicht so lustig, wenn jemand den Film kennt. Also es ist blutrünstig. Es beginnt ja gleich am Anfang, kommt so einer, der offenbar Fleisch entwendet und schmuggelt. Und der wird scheinbar aufgefressen, aber er wird in Wirklichkeit nur entkleidet von dieser Gesellschaft, von dieser dekadenten Gesellschaft und seiner Fleischpakete entledigt. Also dieses Blut spielt eine Rolle und dieses Blut fließt reichlich. Ich denke mir, dass hier diese Anlage vielleicht bewusst offen gehalten wurde, aber dass es natürlich ein Gruselroman sein soll und der verleugnet das nicht. Und das kann man, glaube ich, nicht so als reine Experimentieranordnung sehen.
Die Frage ist natürlich, worüber gruselt man sich? Und ich glaube, da ist die Differenz über die Vampire, über die Vampirwelt, würde ich sagen, kann man eher lachen. Man sieht sie dann irgendwann auch auf einem skurrilen nächtlichen Tennisplatz umherflattern. Man weiß jetzt nicht so genau, spielt sie Tennis oder bringt sie ihren Gegenspieler auch gleich um. Gruselig ist tatsächlich, so sehe ich das auch, eher, sagen wir mal, die politische Ebene, die sehr aktuell ist. Herr Schröder, wie würden Sie denn das beurteilen?
Ach, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich so genau zwischen Frau Striegel und Frau Poromka stehe. und deswegen mich in beide
Seiten... Sehr diplomatisch.
Ja, aber das ist in diesem Fall tatsächlich so. Also das ist natürlich, um es freundlich auszudrücken, ein ganz großer Ramschladen, dieser Roman, in dem wirklich alles drin ist. Ich würde Frau Striegel zustimmen und ich glaube, das hat tatsächlich mit diesem Tonfall zu tun. Also ich grusele mich auch auf der politischen Ebene nicht, weil mir dafür dieser Tonfall insgesamt zu heiter,
ja,
zu
aber das ist, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal, ja, das ist doch der Witz an diesem Roman, dass diese Erzählerin die ganze Zeit sagt, was haben wir gelacht und das war so komisch und ach, und da haben wir dann so schön gegessen sozusagen. Das ist ja so ein ganz, ganz unheimliches Lachen, was mir dann wirklich echt in die Knochen gefahren ist, weil es...
Ja, ist es das?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist die zentrale Frage. Ja, ob man dieses unheimliche Lachen oder von mir aus auch Kichern, dieses bösartige Kichern, ich spüre das an manchen Stellen, also diese nächtliche Tennisspielszene ist super. Es gibt viele schöne Szenen, auch tolle geschriebene Szenen, aber dieser Roman ist natürlich insgesamt nicht stringent, er franzt völlig aus, er ergeht sich in seinen Einfällen. Ich habe jeden einzelnen davon gerne gelesen, mir hat das schon Spaß gemacht. Ich weiß nur, dass ich dann sozusagen die tatsächlich ernsthaften Bilder, wo er wirklich zupacken will, die finde ich nicht so wahnsinnig originell. Also dass zu Vlad die Analogie ist, dass man wieder eine Sehnsucht nach der starken Hand hat. Also mir hat es schon Spaß gemacht beim Lesen, ich weiß nur, und wenn man diesen Vergleich schon zieht, im Vergleich zu Judith Herrmann, die ich dann nachgelesen habe, dass ich diesen Roman sehr, sehr schnell wieder vergessen haben werde.
Weil er einen auch durch diese vielen Einfälle, die er hat, natürlich auch überfordert. Also man kann da tatsächlich auch so ein bisschen wie in so einem Nachtflug mal die Orientierung verlieren. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Aber mir hat es großen Spaß gemacht bei der Lektüre.
Also hier haben wir mal einen Dissens, das ist ja auch schön, Die nicht sterben. Ein, sagen wir mal, politischer Vampirroman von Dana Grigorcia, erschienen im Penguin Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1. Und zu Christian Krachts neuem Roman Eurotrash, der im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist. Und kaum war das Buch erschienen, gab es die kontroversesten Meinungen zu dem Roman. Christian Kracht hat es also wieder mal geschafft, dass über sein neues Buch diskutiert wird. Aber jetzt wollen wir erstmal klären, worum es in Eurotrash geht. Also, und mit diesem Wörtchen haben wir auch schon einen wichtigen Anknüpfungspunkt. Denn der Roman scheint eine Art Fortsetzung von Krachts Roman Faserland zu sein. Wiebke Poromka, auf welche Weise knüpft der Autor denn an seinen Debütroman an?
Ja, Sie haben es schon gesagt, vor allen Dingen erstmal durch dieses berühmte Also, mit dem auch Faserland losgeht. Ich wollte noch vorab eine Sache sagen, die ich total interessant finde, jetzt auch in dieser Zusammenstellung. Wenn man so nachträglich auf Listen guckt, dann fangen die ja so an zu sprechen oder es stellen sich Verbindungen her. Wir haben das ja jetzt schon die ganze Zeit auch immer gemacht zwischen den Büchern, über die wir bisher gesprochen haben. Und bei Christian Kracht scheint sich das bei mir nochmal so zu bündeln. Also wir haben hier auch nochmal das Spiel mit der Autofiktion. Wir haben die Gespenster, die Untoten der Vergangenheit, die nicht gebannt werden können. Und wir haben mit Christian Kracht ja wiederum auch einen Autor, dessen Karriere man so ein bisschen parallel setzen kann mit der von Judith Herrmann. Der ist auch in den 1990er Jahren schlagartig bekannt geworden durch sein Debüt. Der ist auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, die vielleicht gar nicht unbedingt seine Bücher kennen, einfach als Autorengestalt. Und man hat das Gefühl, die Kritik arbeitet sich immer noch an seinem Debüt ab. Und er wird genauso wie Judith Herrmann auch immer so ein bisschen gleichgesetzt mit seinen Figuren. In diesem Gepäck nimmt es dieser Roman, der neue von ihm, Eurotrash, auf und dreht gleich eben in den ersten Sätzen diese Autofiktionsschraube noch ein Stück weiter. Da sagt der Erzähler nämlich, also, sagt er als allererstes, und dann sagt er, seine Mutter habe ihn angerufen, er müsse unbedingt nach Zürich kommen, das hätte ihm wahnsinniges Unwohlsein über so ein verlängertes Wochenende beschert, er habe an Verstopfung gelitten. Und dann sagt er, dass er vor einem, also er, der Erzähler, vor einem guten Vierteljahrhundert einen Roman geschrieben habe, Faserland, er wüsste jetzt aber gar nicht mehr, wie er auf den Titel gekommen sei, und es hätte dann auf dem Zürichsee geendet und das sei traumatisch gewesen. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder wie bei Sylvie Schenk in dieser Verschmelzung der Ebenen. Er macht den Erzähler dieses neuen Romans im Grunde zum Autor eines Romans, den es tatsächlich gegeben hat für 25 Jahren. Und was er nun macht, ist, dass er vom Faserland ins Mutterland kommt und einen im doppelten Sinne fantastischen Roadtrip unternehmen lässt. Diesen Sohn, diesen Christian Kracht, wie eben die Erzählerfigur heißt, mit einer tablettensüchtigen, alkoholsüchtigen Mutter, übrigens eine der wirklich grandiosesten Mutterfiguren, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Und die wollen mit diesen Gespenstern der Vergangenheit aufräumen, also mit den NS-Verstrickungen der Familie, mit diesem ganzen Reichtum, durch den probiert worden ist, so eine spiegelglatte Fassade zu legen, zu bauen über die Vergangenheit.
Und wie sich das anhört, das werden wir jetzt gleich erleben, und zwar in einer kleinen Lesung. Da muss ich einschreiten, damit wir nicht alles schon verraten. Interessant ist ja auch, ganz nebenbei bemerkt, man weiß nie so genau, wie man die Romane von Christian Kracht ausspricht. Faserland oder Faserland oder Eurotrash oder doch Eurotrash. Das ist vielleicht auch bewusst offen gehalten. So oder so, wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Buch und es liest Johannes Wördemann.
Ich lebte in der Vergangenheit, in den letzten 25, 35 Jahren, die sich ebenfalls so anfühlen, als seien sie nicht nur geschehen, sondern ewig präsent. Die Vergangenheit war immer viel realer und elastischer und präsenter als das jetzt. Ich lebte in Filmen und ich lebte in den Kinos. Ich schlief in den Kinos und die Kinos wurden geschlossen oder hinaus in die Einkaufszentren in den Einzugsgebieten der Stadt verlagert, die man begonnen hatte, Agglomerationen zu nennen. Dort, wo die Kinos gewesen waren, zogen Boutiquen ein, die Mäntel und Handtaschen und Schuhe verkauften, die niemand brauchte oder schön fand. Außer meiner Mutter. Sachen von Loro Piana etwa, oder karierte, wattierte Jacketts von Ferragamo oder Halbschuhe von Tod's. Die noch eingeschweißten Waren, die Pullover und Strickjacken und Decken und Buntfaltenhosen, die meine Mutter in diesen Boutiquen gekauft hatte, waren in die Schränke ihrer Wohnung gewandert, wurden gestapelt und verwahrt und sozusagen archiviert. Und nie wieder angesehen lagen sie neben den dutzenden Hermes-Handtaschen und den tatsächlich hunderten von Ferragamo-Schuhen, die nie getragen wurden. Diejenigen Pelze, Zobel und Silberfuchs und dergleichen, die nicht von der Haushälterin gestohlen worden waren, wurden auf die 5 Lager verteilt, die meine Mutter in Zürich unterhielt, da es sich nicht mehr schickte, Pelze zu tragen, man sie aber auch nicht wegwerfen konnte, wie man ja überhaupt nichts wegwerfen konnte, da alles eine Geschichte hatte. Selbst die niemals ausgepackten Kleidungsstücke, die man habe kaufen müssen aus einem Zwang heraus, waren ein Teil der Geschichte, waren ein Teil des Zwangs gewesen, der aus den Erfahrungen des Krieges und der Nachkriegsjahre heraus ausgelebt wurde. Es war, als ob die Geschichte sich selbst ihrer eigenen Fetische herbeimaterialisiert hatte, die dann in der halbdunklen Sicherheit des Schranks meiner Mutter verschwanden. Verzauberte Objekte waren das geworden, deren Sinn für immer verloren gegangen war. Was hatte meine Mutter wohl gesehen als kleines Kind in den letzten Kriegsjahren? Hatte sie gesehen, wie man dieser Türe aufgehängt hatte, an Laternenpfählen, ein Pappschild um den Hals? Hatte sie gesehen, wie Körperteile aus den zerbombten Häusern hingen, deren Fronten wie Puppenhäuser nach vorne hin offen standen? Hatte sie fehlende Wände gesehen? Hatte sie in diese überdimensionalen Puppenstuben hineingesehen? Hatte sie diese zerquetschten, von Fliegen und Maden besetzten Gliedmaßen gesehen, abgerissen von der Wucht der Bombenexplosionen? Hatte sie geschmolzene Leiber gesehen und hingeschmetterte Menschenteile? Westwärts ziehende Flüchtlingsströme, die von tief fliegenden Kampfflugzeugen mit dem Bordmaschinengewehr zersägt. Brennende Scheunen, brennende Weizenfelder, brennende Kirchen. Was hatte sie nur mit eigenen Augen sehen müssen in der versehrten Wüstenei ihrer Kindheit?
Johannes Wördemann las aus Eurotrash von Christian Kracht, erschienen bei Kiwi, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Die Lesepassage verweist ja auf den Kern des Romans, auf das Verhältnis zur Mutter des Erzählers, das mit vielen Fragezeichen versehen ist. Die beiden fahren durch die Schweiz, wir haben es gerade eben schon gehört, und besuchen Orte, die ihnen auf unterschiedliche Weise wichtig waren. Frau Striegel, wie wird diese Reise die beiden denn verändern?
Naja, der Sohn wird seiner Mutter näher kommen. Er wird sie zwar immer noch als boshafte und bösartige alte Frau sehen, aber er wird auch verstehen, was ihr fehlt. Sie ist natürlich eine einsame Frau, eine, die mit ihrer eigenen Geschichte nicht zu Rande gekommen ist, vor allem auch mit ihrer Kindheitsgeschichte. Und er selbst, ja, also er ist ein unglaublich egozentrischer Sohn, einer, der eigentlich nicht sich vorstellen kann, was mit dieser Frau los ist, dem auch ekelt vor ihren körperlichen Gebrechen. Und da ist doch auch eine Annäherung, eine Überwindung, eine Empathie möglich am Ende der Geschichte. Wir sind ja jetzt wieder in einer dekadenten Szenerie. Also es ist sozusagen das furchterregende Antlitz der Dekadenz, das man hier zu Gesicht bekommt. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist etwas sehr Obszönes in diesem Zusammenhang. Deswegen machen sich die beiden auch daran, Geld zu verschenken. Das ist eben auch eine obszöne Geste, zumal in der Schweiz. Die Mutter wünscht sich eigentlich, nach Afrika zu fahren, aber sie kommen nach Gstaad und das ist nicht das, was sie sich wünscht. Sie hasst eigentlich die Berge. Es gibt einen Satz, denn alles, was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück. Dieser ernste Hintergrund, also die Nazi-Vergangenheit, die Schuldfrage, die auf dieser Familie lastet, das begleitet natürlich uns auf dieser Reise und gleichzeitig ist das wahnsinnig lustig. Also die Mutter ist eben eine, die sich jetzt vulgär ausgedrückt buchstäblich nicht scheißt. Die führt sich also ganz ungeniert auf und überrascht noch ihren Sohn, der sich eigentlich für einen Bürgerschreck hält, überrascht den Sohn, weil sie eigentlich viel wilder und viel ungebärdiger ist, als er sich benehmen würde. Ich bin überhaupt keine Kracht-Expertin. Ich kenne mich auch mit diesen ganzen Markennamen nicht aus. Also gerade die Hermes-Taschen, die kenne ich noch. Aber sonst ist das für mich eine fremde Welt. Aber ich finde, es ist wirklich sehr schön, wie er diese niedrige Ebene, auch die körperliche Ebene, diese Verfallserscheinung der Mutter, wie er das mit den großen Fragen nach der Schuld und auch nach kindlicher Einsamkeit verknüpft und mit wirklich lustigen, komischen Szenen. Das passiert oft im selben Satz, dass es einen reißt und sagt, das ist ja eigentlich auch lustig. Also es ist eine irrwitzige Geschichte, die für mich nichts Beliebiges hat, sondern eine Geschichte, die einer inneren Dringlichkeit entspricht.
An einer Stelle sagt die Mutter, erzähl mir doch was. Und der Erzähler antwortet mit der Frage, Wahrheit oder Fiktion? Der Roman lebt vom, sagen wir mal, dauerironischen Spiel mit Realem und Erfundenem. Da sind wir dann schon vielleicht wieder bei Sylvie Schenk, aber hier wird das ganz anders gelöst. Ständig fragt man sich, was ist noch Autofiktion, was ist schon bittere historische Wahrheit? Man kann ja dann tatsächlich auch ins Internet gehen und einiges mal herausfinden über den Vater des Autors und da wird man auch Parallelen finden. Christoph Schröder, wird denn klar, warum Kracht dieses Spiel betreibt?
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich mich das halt nicht ständig frage. Ich habe ein Problem mit Christian Kracht. Ich lese ihn wahnsinnig gerne. Und ich glaube, ich habe auch fast alle seine Bücher gelesen. Und werde dann im Nachhinein eigentlich auf die Überzeugung gebracht, wenn ich das lese, was die Kritikerkolleginnen und Kollegen über die Bücher schreiben, welcher wahnwitzige, bombastische, theoretische Ballast da draufgepackt wird über Autofiktion, Metafiktion und so weiter, zu der Überzeugung gebracht, dass ich die Bücher offensichtlich nicht verstanden habe. Weil ich finde Christian Kracht nicht so kompliziert, wie er gemacht wird. Das Resultat dieser Erkenntnis ist, dass ich ihn auch nicht so wahnwitzig bedeutend finde, wie er auch oft gemacht wird. Ich finde ihn sehr amüsant. In diesem Buch gibt es dann tatsächlich, Sie haben es angesprochen, diese Vaterfigur, und die finde ich dann wirklich schon sehr wichtig. Und das, finde ich, ist ein großartiges Porträt im Buch dieses Vaters. Sie haben es gesagt, man kann nachlesen, wer Christian Kracht Senior war, nämlich die rechte Hand von Axel Springer, der Springer geholfen hat, diesen Verlag, dieses Medienimperium aufzubauen, dann in Ungnade gefallen ist und dann in die Schweiz gezogen ist und sich dort ein Schloss gekauft hat und diverse andere Immobilien an den besten Plätzen auf der Welt und in Europa. Aber da kann man sich ja tatsächlich fragen, warum wird diese Figur so dargestellt wie ein Kleinbürger, der immer so akkurat gefaltete 20-Franken-Scheine in der Tasche hat. Wenn er jemandem die Hand gibt, drückt er dann unauffällig so einen 20-Franken-Schein dem in die Hand und der gerne so ein englischer Dandy wäre, der aber die Codes nicht kennt und sich deswegen immer als Parvenu eigentlich entlarvt. Da kann man sich natürlich schon fragen, warum wird dieser Vater so dargestellt? Natürlich wird er so dargestellt, um die Mutter zu nobilitieren, weil das ja ein Mutterbuch ist. Ja, also, und da glaube ich, greift die Frage, was ist Fiktion, was ist tatsächlich nachlesbar, was ist erfunden, das greift da möglicherweise schon. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich dieses Buch einfach gerne gelesen habe, mit Vergnügen gelesen habe. A, als ein Roadmovie zweier ziemlich skurriler, auch ziemlich kaputter Figuren und B, als eine ziemlich harsche Abrechnung mit einer Familiengeschichte, die auch vor der Erzählerfigur selbst nicht Halt macht.
Und diese Passagen, die wir jetzt gerade darüber gehört haben, die haben ja auf den ersten Blick sowas ganz ungelenk Rührseliges und das passiert in diesem Roman auch immer wieder. Und was Christian Kracht da macht, und das finde ich wirklich den tollen Dreh an dem Roman, dass er gleichzeitig, also er probiert eine Aufarbeitung und gleichzeitig persifliert er sie auch, weil er sie sozusagen auch als Klischee entlarvt. Und ich glaube, dass das gar nicht einfach zynisch gemeint ist, sondern das ist die Tragik, in der sich diese Figur, wenn wir mal bei der Figur bleiben, bewegt, dass eben außer einer Persiflage ihm keine Mittel zur Verfügung stehen. Deswegen finde ich diese Ironie, mit der er immer beschrieben wird, gar nicht so richtig passend, weil eine Ironie für mich was Abgebrühteres hat. Mir kam das hier tatsächlich ganz verletzlich vor.
Eurotrash, der neue Roman von Christian Kracht, ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und steht im Mai auf Platz 1 der SWR-Bestenliste und ist, das sei nicht verschwiegen, genauso wie der Roman von Judith Herrmann, über den wir gesprochen haben, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es selbstverständlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet, auf unserer Homepage swr2.de, im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 Büchern der jeweils aktuellen Bestenliste aus. Aus der Jury haben heute diskutiert Wiebke Poromka, Daniela Striegel und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.